Abdullah Ibrahim mit Nam Hanye hier im freien Radio Wüste Welle. Und das war auch die Musik, die Manfred Martin gerne gehört hat. Tübinger Holzkünstler und langjähriger Sendungsmachender hier in der Wüstenwelle. Er hat oft und gerne westafrikanische Musik gesendet und ist leider letzten Jahres am 10. Dezember gestorben. Und wir wollen heute eine kleine Hommage an ihn senden. Und mich freut es ganz besonders, dass auch seine beiden Söhne hier sind, denen ich ganz spontan gerade im Foyer begegnet bin und die sich ganz spontan dazu bereit erklärt haben, von Manfred Martin zu erzählen. Valentin und Florian, schön, hallo, dass ihr da seid.
Hallo, danke.
Ihr seid ja hergekommen heute, um nochmal die alten Erinnerungen aufleben zu lassen. Ihr habt erzählt, ihr wart ganz klein, als ihr zuletzt hier wart, im Studio von der Wüstenwelle,
ja,
mit ihm.
Ganz klein nicht. Also ich bin jetzt 38 und das letzte Mal, als ich hier war, wie lange ist das jetzt her? Da war ich in meinen 20ern, würde ich sagen. Ich würde sagen, mindestens 15 Jahre, so ist das jetzt schon her.
Und du erinnerst dich aber noch?
Ich erinnere mich, ja. Ich war nicht oft im Studio, aber wir wissen, können uns beide noch gut erinnern, dass er immer halt hingegangen ist und wir waren in seinem Gartenhäuschen so lange, wir waren immer hier am Wochenende bei ihm. Wir sind von verschiedenen Müttern und haben uns deshalb nur am Wochenende bei ihm dann halt immer gesehen. Und die Sendung hat er, glaube ich, immer samstags gemacht.
Das war Eurafrique.
Eurafrique, genau. Freitags oder samstags, jede Woche. Und da ist er dann immer halt hergekommen, hat gesagt, oh, ich muss jetzt schnell ins Radio. Und dann haben wir da eingeschaltet und ihn dann gehört und die meiste Zeit hat er halt seine Lieblingsmusik aus Westafrika gespielt.
Wie kam denn seine Liebe zu Westafrika oder zu der westafrikanischen Musik?
Na, irgendwann hat er sich entschlossen, nach Senegal war sein erstes Land, ist er hingereist, weil er hier jemanden kannte. Und zwar war das nämlich der Stiefvater von meinem besten Freund in der Grundschule, der Sene aus Senegal. Und so ist er dann dazu gekommen, ist erst nach Senegal zum ersten Mal und hat sich dann, glaube ich, direkt in Afrika verliebt und ist dann fast jedes Jahr wieder nach Afrika und hat ganz viele Länder abgeklappert. Und am Schluss war Kamerun dann so sein Hauptziel.
Und weißt du, warum dann Kamerun, warum es ihm da besonders gefallen hat?
Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich eigentlich nicht. Ich glaube, er hatte immer so Phasen, wo halt dann ihm ein Land besonders gefallen hat. Er hatte auch, er hatte eine Freundin und hat schließlich dann auch eine geheiratet aus Kamerun und hatte immer so Projekte im Sinn, wo er gern ein Haus bauen wollte. Mehrmals hat er das.
Ja, echt?
Einmal war es ein Haus am Strand, da hat er, glaube ich, schon angefangen, aber musste halt das dann immer andere Leute machen lassen, während er wieder nach Deutschland zurück musste. Aber das hat sich dann nie so richtig materialisiert. Er hat zwar immer Geld geschickt, aber das ist dann halt immer irgendwie verschwunden.
Taxiunternehmen war noch sowas, was er aufbauen wollte.
Stimmt.
Ja, tatsächlich. In Afrika.
Ja, genau. Also erst mit Rollern und dann mit Motorrädern und dann mit Autos. Ne? Er hatte immer wieder so Investitionsideen, die aber dann größtenteils doch im Sande verlaufen sind.
Ja, immer eine Vision gehabt, aber.
Und warum kam er dann doch immer wieder nach Deutschland zurück?
Ja gut, er musste ja.
Oder wie alt wart ihr denn, als er immer wieder nach Afrika fuhr?
Ja, wann hat es angefangen? In Mitte 90er vielleicht?
Mhm. Ja.
Das heißt,
da war
du warst dann schon 7 oder so?
7, 8, genau. Schon. Also für mich, soweit ich mich zurückerinnern kann, reist er nach Afrika.
Ja.
Also
ach, tatsächlich, da wart ihr noch ganz jung.
Ja, ja. Das ist die meiste Zeit unseres Lebens. Oder
echt?
Meiste Zeit deines Lebens.
Ja.
Ich war
und
schon
wie lange war er dann immer weg?
2 bis 4 Monate war das so in der Regel.
So
manchmal sogar noch länger. Ja, ja.
Das also gibt's ja nicht.
Meistens war es so, er hat eben im Sommer Geld verdient und im Winter, wenn es hier kalt und nass und eklig wurde, ist er dann und matschig, ist er eben runtergeflogen. Und dann, ne, kam er mit 5.000 minus wieder, hat das übers Jahr wieder aufgebaut und dann, sobald er wieder genug Geld hatte, ist er wieder runtergeflogen. Das war so ein Lebensmodell. Ja.
Das war aber dann für euch vielleicht auch nicht so leicht, wenn der Papa im Winter immer nicht da war? Oder was habt ihr so gedacht? So.
Das war normal.
Das war normal, ja. Ich meine, dadurch, dass wir eh bei unseren Müttern jeweils aufgewachsen sind, war das eh dann, ne, bei Paps war dann halt Urlaub am Wochenende jedes zweite und dann war halt der Urlaub mal eine Zeit lang unterbrochen und dann, wenn man wieder kam, dann gab es halt eine bisschen intensivere Phase, wo wir auch wieder zusammen waren.
Ja.
Aber es war normal. Ja, gehörte dazu.
Und einmal bin ich mit ihm auch mitgekommen dann.
Ja?
Ja, es war 2004, da war ich kurz vorm Studiumanfang und war gerade noch hier in Tübingen, nachdem ich ich hatte ein Au-pair-Jahr gemacht in den USA und kam dann wieder und hatte dann erst mal ein paar Monate nichts zu tun. Hat er gesagt, komm, dann komm ich mal mit nach Kamerun.
Ja, wirklich?
Und dann war ich 4 oder 6 Wochen dann im Winter 2004, Anfang 2004 dann mit ihm und durchs Land gereist. Und es war halt schon eine tolle Erfahrung. Und da habe ich endlich mal gesehen, was er halt da alles erlebt. Waren in Großstädten und in kleinen Dörfern und ja, und einfach halt Backpacking gemacht quasi.
Und wie lange wart ihr dann unterwegs?
Ja, 4 bis 6 Wochen war es dann.
So lange?
Ja, er ist noch länger geblieben. Ich war quasi nur zu Besuch dann.
War das dann auch die erste Zeit, wo ihr so richtig intensiv mal zusammen Kontakt hattet? Also, weil wenn man 4 bis 6 Wochen zusammen...
Ja. Es war nicht immer einfach. Wir haben es auch mal in die Haare gekriegt und so, aber ich habe nur gute Erinnerungen daran. Das stimmt schon. Also, wir kamen uns sehr nahe in der Zeit auch, ja. Auf gute Weise und auch auf nicht so gute.
Hast du ein paar Szenen besonders in Erinnerung? Besonders schöne Szenen vielleicht auch? Also, oder auch nicht so schön, das ist ja alles.
Ich weiß nicht, ja, ob man die einfach so ist.
Na komm.
Gut, also, hier ist eine ganz tolle Szene, an die ich oft denken muss, weil es einfach so intensiv war. Und gut, wir waren in so einem kleinen Dorf bei seiner damaligen Freundin. Das Dorf war eigentlich nur in meiner Erinnerung 3 Häuser am Strand von Kamerun, in Südkamerun, bei Kribi in der Nähe. Und mir war es richtig langweilig. Wir waren eine Woche in diesem Nichts. Und dann gab es Palmschnaps, selbstgebrannten. Und da habe ich gedacht, gut, dann trinke ich halt da mal ein bisschen was, damit es ein bisschen lustiger wird, obwohl es mir überhaupt nicht geschmeckt hat. Aber irgendwie wurde ich dann ganz schnell ganz schön voll und musste eigentlich fast ins Bett getragen werden. Aber der Vater hatte noch andere Ideen, hat gesagt, komm, jetzt gehen wir im Meer baden. Und dann haben wir das gemacht und aus irgendeinem Grund war das todlustig. Da kamen die Wellen, haben es immer umgeschüttet und da waren so komische leuchtende kleine Fischchen im Wasser, die mich immer gezwickt haben. Und das klingt jetzt vielleicht für den Hörer nicht so besonders, aber für mich war das so ein Erlebnis einfach. Und wir haben so gelacht wie nie zuvor und auch nie mehr danach. Und ja, daran muss ich einfach auch denken. Es war einfach so ein sehr inniges Erlebnis mit meinem Vater. Und eins, wo wir uns dann richtig, das war dann eigentlich fast der genaue Gegensatz dazu. Da waren wir in irgendeinem anderen Dorf nach einer langen Wanderung und in so einem Haus in einer Hütte geschlafen. Und da weckt er mich auf einmal mitten in der Nacht auf und sagt, Flori, ich fühle da einen bösen Geist hinter dir. Und
auch
ich
nicht
so,
was man hören will, wenn man
nein. Und dann ich sagte, was redest du denn da? Das ist doch Quatsch. Und warum weckst du mich das mal auf? Ich war richtig sauer. Trotzdem konnte ich dann aus Angst nicht einschlafen und war dann viel zu lang wach und wir mussten um 5 Uhr spätestens, vielleicht war es auch 4 Uhr, aufstehen, weil wir irgendeinen so einen Bus schnappen mussten. Oder was heißt Bus? Einfach, wir waren ja mitten im Nichts und mussten erstmal ein paar Stunden wandern in der Morgenfrühe, um dann zum nächsten Dorf zu kommen, um da Glück zu haben, dass einer vorbeikommt, der einen mitnimmt. Irgendwie so war es. Und darum wollte ich halt wirklich meinen Schlaf haben und hatte ihn dann nicht. Und als wir dann aufgestanden sind, habe ich ihn halt dann nochmal zur Rede gestellt und wir haben uns so in die Haare gekriegt. Also ich wäre ihm fast an den Hals gesprungen. Und ich erinnere mich, wie wir uns angestarrt haben, so richtig böse, ein paar Sekunden lang. Und das war krass. Und da habe ich mich dann irgendwie selbst dann zurückgehalten und habe gedacht, oh Gott, wo ging das jetzt hin und wie kamen wir überhaupt hier hin? Habe ich gedacht, vielleicht war doch der böse Geist irgendwie da.
Das war der böse Geist, oder? Ja. Ja. Aber ihr seid danach dann doch relativ einträchtig zusammen weitergereist.
Mhm. Ja, ja, ja.
Und kannst du dich an irgendwas erinnern, was dich an Afrika besonders beeindruckt hat, also an Kamerun besonders beeindruckt hat? Also, dass du auch vielleicht seine Begeisterung dafür nachvollziehen konntest?
Also, das meiste, also erstmal hat mich viel genervt, erstmal, weil einfach jeder was von einem wollte. Sobald man gesehen hat, oh, die sind nicht von hier, dann wollte man halt gleich irgendwie Geld und Gefallen und alles Mögliche, vor allem in den größeren Städten. Aber dann sind wir in den nordwestlichen Teil gereist und da war das irgendwie ganz anders. Und vor allem in dem kleinen Dorf, in dem wir waren, Jevi hieß es, und es war ganz abgelegen von anderen Städten und größeren Dörfern. Wobei, es war auch ein großes Dorf, 5000 Leute haben da gewohnt, aber es war halt ganz abgelegen, wir konnten nicht mal mit einem Auto hinfahren. Und da war es halt das genaue Gegenteil, da wollten alle Leute wollten was für uns tun. Ach. Und uns ständig was zu essen machen und uns Sachen zeigen. Und ich habe sogar lange Zeit noch Kontakt gehabt mit manchen von da, zum Beispiel mit dem Lehrer da. Und das war so ein paradiesisches Erlebnis. Das war mein Lieblingsteil, ja, dort. Ja, und so habe ich das dann, ja genau, das habe ich dann eben dadurch verstanden, wo er herkommt mit seiner Liebe für Afrika.
Und ist das auch das, was ihn daran so begeistert hat? Hat er darüber mal ein bisschen geredet, was ihn an Afrika so fasziniert?
Ja, willst du auch mal was sagen? Du weißt es ja auch.
Ja, also ich wollte jetzt die ganze Zeit schon sagen, Frauen, ja, ich glaube, das war hier auch ein wichtiger Aspekt. Nee, in der Tat, also auch seine jetzige aktuelle Frau, mit der er zwei Kinder hat, die kommt ja auch aus Kamerun, das war schon auch immer ein wichtiger Bestandteil, aber ich glaube, das, was ihn wirklich fasziniert hat, war das Ursprüngliche dort. Ja. Er hat Deutschland immer als ein Staat wahrgenommen, wo die Menschen aus seiner Sicht ein Stück weit falsch sind, ja? wo Regeln und Normen und Verhalten, wie es die Gesellschaft vorschreibt oder vermeintlich vorschreibt, wichtiger sind als das eigentlich natürliche Verhalten. Und das war das, was ihn aus meiner Sicht an Afrika so fasziniert hat, wo eben die Gesellschaft noch aus seiner Perspektive ursprünglicher war, wo es mehr um den Mensch ging, nicht um schaffe Häuslebauer und nach den Regeln halten, sondern eben um das Ursprüngliche. Und das ist, glaube ich, das, was den Kontinent für ihn ausgezeichnet hat und was ihn eben bewogen hat, da immer wieder hinzufahren. Ne?
Genau, weil er hat sich nicht als Deutscher gesehen, so in dem Sinne.
Ja.
Er war ja so ein Außenseiter und jemand, der nie sich anpassen konnte an dieses deutsche Leben, geregeltes Einkommen. Und
er war ja Künstler.
Er war Künstler.
Ein Holzkünstler.
Ganz im Sinne, ja.
Für alle, die mal in die Wüstewelle reingekommen sind, da stehen drei ganz wunderbare große Holzradios links neben dem Eingang. Darauf werden wir übrigens sehr oft angesprochen in der Wüstenwelle. Und war ein ganz großartiger Holzkünstler, muss man sagen. Ne? Hat er da so eine richtige Ausbildung auch gehabt als Künstler in diesem Sinne?
Ja, er hat studiert in Lörrach auf der Kunsthochschule und in Freiburg und hat, ja, was genau hat er studiert?
Also angefangen hat er, glaube ich, mit Malerei, hat dann aber einen Freund besucht, der eben
Holzbildhauerei, ja.
Schnitzerei betrieben hat, und das hat ihn so fasziniert, dass er eben damit angefangen hat. Und dann hat er erst eben geschnitzt, aber dann ist er schnell gewechselt eben zu der Kettensäge. Das war dann auch sein Markenzeichen, dass er mit der Kettensäge eben aus Holz Dinge geformt hat und vor allem eben große Holzskulpturen menschlicher.
Mit
der Kettensäge.
Wie abgefahren, ja. Das wusste ich gar nicht. Oh Gott, sagt man da als Kinder nicht, lass die Finger davon.
Man findet es cool und will es auch machen, ja. Ja, ich glaube, das ist eher die Reaktion.
Ja. Ich krieg schon Schweißhände, wenn ich das nur höre. Weißt du, also ich meine, da ist doch mal schnell irgendwas ab, ne?
Ja.
Nee, Stichwort aber, Finger, ja. Aber
ja, gut, ja.
Wie Finger? Also hat er sich mal in den Finger geschnitten, oder?
Er hat sich mal in die
Hose, glaube ich sogar. Also er hat Freiheitslieben, hat er ja gerade schon, hat es eher vermieden, Schutzkleidung zu tragen. Also das wurde ihm auch einmal tatsächlich zum Verhängnis. Aber nein, also das mit der Kettensäge, das war eben sein Markenzeichen. Und
Moment, jetzt bin ich da. Ne? Das Radio ist hier auch mit Kettensäge.
Das ist auch mit Kettensäge.
Nicht dein Ernst. jetzt müssen mal alle Hörer in die Wüste Werde kommen und sich dieses Radio angucken. Das ist ja teilweise fast, das ist ja richtig filigran. Das hat ja Tasten und alles. Ja, der hat ja gezaubert mit der Kettensäge.
Ja, der eine große für grobe, ja, große, eine große fürs Grobe und dann eine kleinere für halt die kleinen, für Gesichtszüge und ja, wie beim Radio für die Knöpfe
das
und alles.
Das ist ja total genial. Und da war er sozusagen der Erfinder der Holzkettensägenkunst, kann man das so sagen? In seinem Bereich so?
So weit würde ich nicht gehen, aber nee, aber für seine Art Kunst schon. Also er hat ja so ganz bestimmte Charaktere immer gemacht. Der Bobo war so sein Hauptcharakter. Den sieht man in ganz vielen Figuren. Das ist einer, der, ich glaube, ist so ein bisschen eher, der halt ein bisschen träumt und, ja, und nicht so sich anpasst an die Gesellschaft. Mhm. Ein bisschen trottelig ist vielleicht.
Und diese ganzen Holzfiguren eben in Tübingen, die so, ne? Also die sind dann von ihm. Diese,
genau. Ja. Es gab drei Arten von Figuren, die gemacht hat. Das eine waren so 1,80, 2 Meter große, also lebensgroße Figuren und da eben verschiedene Typen von Bobo über Schorsch, der Bier holt und weitere abstrakte Dinge.
Also die hatten auch Namen alle.
Die hatten ja alle Namen, genau. Es gab beispielsweise den Kamel-Bobo, das war ein Bobo mit einem Kamelkopf oder die Tremperin, das war eine Tremperin, die dann den Finger ausgestreckt hat, stand ganz lange hier beim Sudhaus und hat tatsächlich auch Unfälle verursacht, weil sich die Männer eben hier umgeschaut haben. Ja. Genau, nee, und das war eben die eine Art, diese lebensgroßen Figuren. Dann hat er gegen später auch angefangen, die in so 1 bis 1,50 Meter Größe zu machen. Und dann auch Köpfe, das war auch noch so eine Spezialität.
So Osterinselköpfe, so ein bisschen.
Stimmt, daran hat mich das auch immer erinnert. Mhm. Stimmt. Und warum Bobo? Warum hat er die so genannt?
Ich glaube, das heißt irgendwas auf irgendeiner Sprache.
Ach so.
Blöd oder sowas.
Das heißt auf Spanisch blöd.
Ja, okay.
Das könnte sein.
Und war auch seine Kunst so einer der Hauptgründe, dass er eben dann nicht nach Afrika richtig ausgewandert ist? Oder woran lag das?
Ich meine, da hat er das immer so als so Sekundärziel vielleicht oder halt im Hinterkopf und eben mit den Häuser bauen. Ich glaube, da wollte er sich gerne in Ruhestand, hat mit den Gedanken hat er gespielt, dass er da mal irgendwann hinziehen will. Aber mir hat er auch mal gesagt, dass ihn vielen dann doch auch stört und nervt, weil es ist eben doch, wenn du krank wirst, hast du ein Problem dort und kannst dich halt auf nichts verlassen und auf niemanden oder, okay, nicht niemanden, aber viele. Und da hat man halt schon er ist nun mal hier aufgewachsen und hat dann halt schon Erwartungen ans Leben und dass das Wasser läuft und dass man Elektrizität hat und solche Sachen und das ist halt dort nicht immer parat und ich glaube, zum Reisen war es auf jeden Fall immer schön für ihn, aber ich glaube, so richtig dort leben können, hat er sich da nicht vorstellen können.
Ja, plus er hat auch Deutschland geliebt, also jetzt vielleicht nicht immer die Menschen und die Regeln, aber zumindest die Natur. Also das war schon sehr ausgeprägt bei ihm, dass er hier sehr, sehr viel dann auch in der Natur unterwegs war und einfach auch das Grün und saftige Wiesen und sonst was gewertschätzt hat.
Ja, er war nämlich auch gleichzeitig eben so ein Heimatskerl.
Ja, ja, mit ja.
Donnerdahl
lustige Mischung, lustige
und Bodensee. Ja. Ja, das Donautal war so sein...
Woher kommt der Dialekt?
Er aus Tuttlingen.
Ach, er kam aus Tuttlingen?
Ja, er kam aus Tuttlingen.
Ach so, Donnerdahl heißt da Donautal.
Ja, genau, Donnerdahl und Bodensee. Bodensee. Da war er immer gern und gewandert ist er gern. Und
Boot gefahren, also Kanu, wir hatten Kanu zusammen und haben aber mehrtägige Kanutouren zusammen gemacht. Das war immer so das, was ich jetzt noch in total starke Erinnerung behalten habe.
Ja, das war dein
Vater-Kind-Tour, 4 Tage auf der Donau
habt
mit nichts dabei, außer Messer, um den Maiskolben vom Feld zu klauen.
Und jetzt dann ernst? Das war so richtig Survival eigentlich.
Ja. Ja, wild gecampt irgendwo und eben nichts dabei gehabt, ein Feuerzeug, um Feuer zu machen, einen Topf, um ihn draufzustellen und dann den Maiskolben vom Feld zuzubereiten, der wahrscheinlich eigentlich Futtermais war, aber sei es drum, geschmeckt hat trotzdem.
Das gibt's ja nicht.
Ja, war echt eine schöne Zeit.
Und hat euch das auch in eurer Persönlichkeit dann wahrscheinlich beeinflusst, ne? Wenn man vom Vater immer wieder in der Natur mitgenommen wird oder wenn man sieht, wie sich der Vater für irgendwas so begeistert. Ja.
Ich glaube, das, was er uns auf jeden Fall mitgegeben hat, ist so ein Freiheitsdrang. Wir haben teilweise, glaube ich, da ein Stück weit auch eine Gegenbewegung gehabt. Unsere Mütter waren auch ein Ticken anders. Also meine Mutter ist zum Beispiel eine eher sicherheitsorientierte Person, während mein Vater eben total dann auch risikofreudig war und eben auch gerade mit dem vielen Reisen in Afrika liegt. Meine Mutter ist auch gereist, aber ganz, ganz unterschiedliche Typen. Und klar, wenn man bei der Mutter aufwächst, nimmt man auch viel von ihr mit, aber von ihm habe ich diesen freiheitsliebenden, regelbrechenden, fast schon verachtenden Teil auch ein Stück weit zumindest mitgenommen.
Ja. Wie äußert sich das, finde
ich? Also ich hab immer mal wieder, also ich glaube, ich habe es gestern schon erzählt, meinem Bruder alle halbe Jahr irgendwie eine Art Midlife-Crisis, wo ich mir denke, also ich bin sehr im Job, Arbeit in der Bank, ja, also ganz, ganz anders als mein Vater, aber habe immer wieder so den Ausbruch und denke, ist das eigentlich das richtige Leben? Solltest du jetzt nicht hier mal die Zelte abbrechen und 2 Jahre mit dem Auto durch die Welt fahren. Ja, das habe ich ganz stark, das innerlich brodelt. Gleichzeitig aber auch hier Familie gegründet und dann eher einen konservativen Lebensstil in Anführungszeichen. Ich mache auch Backpacking und alles, aber definitiv nicht das an Freiheit und an offenem Leben und nicht Regelgehörigkeit, was er hatte. Da bin ich schon eher der bürgerlichere Typ, was das Leben angeht. Ja, aber innerlich bin ich da schon noch ein Stück weit zerrissen. Das habe ich definitiv von ihm.
Ja, und bei mir, ich bin selber ausgewandert, allerdings in die USA, das war nie auf seinem Radar so, das war, für ihn war das immer so ein böses Land, aber
ja.
Das Gegenteil von Afrika.
Ja, ein böses Land.
Ja, so ein bisschen. Naja, gut, die Generation halt, ja, hat man immer oft über die Amis geschimpft, viele. Für mich war es dafür immer ein Traumland. Aber, und es ist mir auch erst nämlich gestern oder vorgestern bewusst geworden, so dass das doch von ihm kommt, von mir der Drang eben, erst einmal aus Deutschland weg, weg, also von der Heimat weg. Das kann auch nicht jeder, also es will auch nicht jeder. Also
war ich auch gerade sehr beeindruckt, wo du mir das schon vorab erzählt hast, ne? Wo du ins Studio kamst, hast du ja so nebenbei erwähnt, ach übrigens, ich bin auch Journalist in Amerika.
Ja.
Ich dachte, was, wie kriegt man das denn hin, ne? Als Deutscher überhaupt auszuwandern und da zu arbeiten und dann auch noch in einer anderen Sprache was eben Berufliches zu machen, ja Wahnsinn.
Ja.
Also ich könnte es nicht, allen Respekt davor.
Ja, danke. Ja, nee, das ist dieses Fernweh, das ich habe und mir fällt es auch jetzt schon auf, ich bin schon manchmal nicht mehr glücklich und will woanders hin, wo was Neues, vielleicht in Mexiko oder so. Und das denke ich, das kommt von ihm, ja. Das denke ich schon, weil meine Mutter ist da nicht so drauf. Und ich habe auch gemerkt, ich hatte, kürzlich bin ich nach Cancun.
In Mexiko.
Und es ist ja nur ein 2,5 Stunden Flug von wo ich wohne, in Texas, in Houston. Und viele gehen dahin, vor allem viele Amerikaner, um halt am Strand in so einem Resort zu sitzen und halt zu trinken und essen den ganzen Tag und nichts wirklich von der Kultur mitkriegen. Aber ich habe mich dann die Wahl so zwischen, mache ich so ein Resort oder gehe ich in eine Jugendherberge im Stadtzentrum, wo es dann wirklich mexikanisch ist und nicht so halt touristisch. Und ich habe mir schon überlegt, weil es war ein wirklich guter Deal, den ich da gefunden habe, für $95 pro Nacht, alles inklusive, Getränke, Alkohol, Essen, alles. Aber ich habe gedacht, warum? Was bringt es? Ich lerne lieber Leute kennen, andere Reisende und habe mir dann halt so ein Zimmer mit 4 anderen Leuten genommen. Und es war natürlich viel billiger, aber auch eben von der Erfahrung her hauptsächlich habe ich mir das ausgesucht und habe lieber da halt die Stadt erforscht, so auf eigene Faust.
Und mit einem Messer die Maiskolben.
Ja. Ich glaube, das ist definitiv was wir beide mitgenommen haben. Ich könnte mir auch nie einen Pauschalurlaub in so einem Strandhotel vorstellen, ja? Wenn wir Urlaub machen, ich mit meiner Frau und ist dann auch Tochter seit 1,5 Jahren, ist Campingplatz angesagt oder Ferienwohnung oder halt auch einfach dann Backpacking, ja. Ich glaube, das sind wir beide definitiv nicht dieser Pauschalurlauber und das kommt natürlich auch ein Stück weit von ihm, auch von unseren Müttern. Ich glaube, wir sind beide auch,
ja, stimmt, ja,
auch nicht so drauf, aber das ist schon auch was er mitgegeben hat.
Ja. Boah, das höre ich aber auch selten, dass eine Familie mit einem so kleinen Kind dann Backpacking macht. Macht
ja,
mit
nee, das ist dann, also wir haben es gemacht, bevor sie geboren wurde. Ach. Seit sie da ist, jetzt noch nicht. Aber das ist schon auch wieder geplant.
Ja. Valentin selber war 3, als unser Vater ihn und seine Mutter nach Brasilien dann geflogen.
3-4 Wochen nach Brasilien, ja. Weiß ich leider nichts mehr von, ja, aber gibt schöne Bilder.
Er war richtig mutig, oder?
Ja.
Gab es irgendeine Sache, vor der er sich dann manchmal auf seine Reisen gefürchtet hat oder wo er gesagt hat, das ist ihm jetzt, ja, irgendwie dann...
Gefürchtet würde ich nicht sagen. Er wurde oft überfallen.
Was? Tatsächlich?
Ja.
So nebenbei auch.
Ja.
Ich wurde oft überfallen. So.
Mit Messer, mit Pistole.
Das ist nicht dein Ernst, wirklich?
Ja, aber er hat ihnen halt dann immer gegeben, was sie wollten und dann war es gut.
Der ist mit der Pistole überfallen worden?
Ja, in Afrika, glaube ich, und Brasilien auch. Unmesser oder beides, keine Ahnung.
Und das erzählt er dann, aber vermutlich nicht in dem Ton, wie du das gerade erzählst. Ja, oder ist ihm
mehr, ja, mehr oder weniger. aber hat er auch gesagt, da hat er dann schon, er hat dann immer Witze gemacht mit den Räubern. oder nicht Witze, aber er hat mir erzählt, einmal irgendwo in Afrika war das dann, wo er, da wurde er, glaube ich, dann schon zweimal überfallen und dann gesagt, oh, nicht schon wieder. Aber die haben gesagt, nee, keine Scherze hier, und dann wurde es ihm doch ein bisschen bang.
Okay. Und dann hat er ihnen auch wieder gegeben, was sie wollten?
Ja,
sie
wieder, na klar.
Boah, ist ja der Wahnsinn, aber dann hat er da ja auch noch immer jedes Mal total viel Geld verloren, weil du meintest, ne, oh, wenn ja. er zurückkam, war er erstmal 5.000 im Minus. Ja,
aber die Frage ist, wie viel Bargeld hat er dabei? Ich glaube, da hat er schon immer ein bisschen drauf geachtet, dass er eben nicht mit 2.000 Euro oder dann umgewandelt um Wechselgeld rumläuft, sondern ja. dass er da in, sag mal, landesüblichen Scheinmengen unterwegs war.
Ja. ja, und dann halt zur Bank und mehr dann wiederholen. Nee, und ihm ist viel passiert in Afrika. Mal ein Haus abgebrannt, wo er geschlafen hat, all seine Bilder weg. Und
was, wirklich?
Autounfall hat auch mal einen größeren gehabt.
Ja, hat eine riesen Narbe davon, die letzten paar Jahre.
Meine Güte, in Afrika?
Ja.
Ach du meine Güte, das ist noch nicht lang her.
Oder ja, wann war der denn einige Jahre.
Ja.
Wann war er zuletzt in Afrika?
Ich glaube, das war also nicht mehr nach der Geburt der Tochter. Also wir haben zwei kleine Geschwister, 8 und 9 Jahre alt. Und er, also Steve, wurde in Afrika geboren. Ich glaube, Linda in Deutschland, Fragezeichen.
Ja.
Ja. Und ich glaube, seitdem, war er nochmal da auf jeden Fall.
Die Kinder
Fall.
Waren ja da, oder?
Ja, und Steve zumindest. Ja, auch nochmal. Aber nicht, ja, nicht, ja, klar. nicht in Kamerun, sondern bei der, naja, war nochmal da. Aber ich weiß nicht, das ist jetzt aber auch bestimmt wieder 4 Jahre her.
Hat ihm das gefehlt dann, also dorthin zu fahren? Entschuldigung.
Ja. Sorry, mir ist eingefallen. Tatsächlich, er war ja in Afrika, seine Hütte, er hat lange hier beim Sudhaus ganz in der Nähe gewohnt, also in der Nähe vom Standort hier, in so einem kleinen Gartenhäuschen zwischen Sudhaus und Bergfriedhof.
Ach,
und das ist abgebrannt vor 2,5, 3 Jahren. Und da war er gerade in Afrika. Das war das letzte Mal, dass er da war.
Ach, sein Haus hier ist abgebrannt.
Richtig, das ist abgebrannt.
Ach du meine Güte, das muss ja absolut traumatisch gewesen sein für ihn.
Ja,
das war sein Paradies hier in Deutschland. Oh, also da hat er immer im Sommer, die Sommermonate über gelebt. Im Winter dann hier im Atelier im Sudhaus selbst.
Ach, tatsächlich?
Und das war für ihn schon echt ein Schicksalsschlag, dass das abgebrannt ist. Und mit dem auch viel Erinnerung. Da waren Tagebücher, da waren Bilder, da waren Dias, da waren Fotos. Das war schon ein schwerer Schlag.
Ach, ist er darüber dann vermutlich auch nicht mehr so wirklich hinweggekommen?
Nee, also ist er eben auch weggezogen von hier, hat die Segel gesetzt und dann eben sich einen neuen Standort gesucht, ist aber tatsächlich von dem Verlust seines Paradieses hier nie weggekommen, das stimmt.
Hat man je rausgefunden?
Es war Brandstiftung, hieß es, aber man hat nie jemanden gefunden. Ja, es war schade. Also wir haben ja auch super Erinnerungen an dieses Häuschen. Da war er viele Jahre, die letzten Jahre. Und so hatte ich das auch in Erinnerung, als ich weggezogen bin nach Amerika. Immer wenn ich zu Besuch kam, war es im Gartenhäuschen auch wieder. Und ich, als ich das letzte Mal kam, da hatte er ja dann schon seine Krebsdiagnose und war schon in seinem anderen Haus da, in Hart, in so einem kleinen Dorf bei Haigerloch. Eine halbe Stunde von hier, dreiviertel Stunde von hier. Ganz, ganz woanders. Und also für mich, der ich weg war, habe ich da überhaupt keine Erinnerung dran, außer halt, dass es dann schon zu Ende ging mit ihm. Ja, also es war ein wichtiger Bestandteil seines Lebens und für mich, für uns.
Das Haus.
Ja, das Haus und halt mitten in der Natur. Da hat er sich voll schön gemacht.
Ja, generell hat er sehr, sehr interessante Wohnungen immer. Ne? Angefangen hat er, war seit über 25 Jahre, glaube ich, hier im Sudhaus. Angefangen, als das Sudhaus hier noch eine halbe Wagenburg war, im Wohnwagen und im Wohnmobil. Dann in einer Scheune neben dem Biergarten und eben im Winter im Atelier. Und dann eben das Gartenhaus, was auch eigentlich gar keine Wohngenehmigung hatte, bestand auch bloß aus einem Raum plus Herd plus Wasserhahn. Aber,
ja,
und unten drunter ein Plumpsklo. Aber also sehr, sehr einfach, aber das war, wie er leben wollte, es war frei in der Natur und war frei. Und
ja, genau. Und wir waren immer da und haben da zu dritt dann in dem kleinen Häuschen geschlafen.
Oder in der Hängematte wahlweise.
Oh, das klingt ja total paradiesisch, auch für euch, ne?
Ja, nee, das war echt toll. Also für mich, ich hätte da niemals leben können, aber jedes zweite Wochenende war super halt.
Ja.
Das ist ja toll. Ich habe richtig Gänsehaut, wenn ihr so von ihm erzählt. Und glaubt ihr, dass er dann in den letzten Jahren trotzdem noch mal glücklich geworden ist? Oder hat ihn das dann so mitgenommen mit dem Haus?
Also ich glaube, was ihm Glück gespendet hat, waren seine kleinen Kinder, also die unsere zwei Geschwisterchen. Das war für ihn nochmal so ein Neustart, die zwei aufwachsen zu sehen. Das war jetzt auch in seiner Krankheitsphase so den größten Verlust, den er verspürt oder gespürt hat. Das waren zwei Dinge, eben nicht mehr künstlerisch tätig sein zu können und eben die Kleinen nicht mehr beim Großwerden begleiten zu können. Das waren so die zwei letzten Dinge, wo er gesagt hat, ich habe gelebt, es ist auch okay, dass das so früh zu Ende geht, aber diese zwei Dinge bereue ich. Ja. Aber die zwei Kleinen haben ihn in den letzten Jahren trotz der Schicksalsschläge da gut Kraft gegeben.
Ja, ja, und ich meine, das neue Haus oder Haushälfte, die er dann hatte, das war auch nochmal so ein Neuanfang. Ja. Und er wollte ja auch eigentlich ein Haus kaufen. Also da in dem Alter noch irgendwie nochmal neu anfangen.
Mhm. Wie alt war er denn, als seine kleinen Kinder geboren wurden?
So ungefähr. Mitte 50?
Ja.
Der war sowieso jung?
Ja, mit 63 ist er geworden.
Wie traurig.
Ja, zu früh.
Aber hat in seinem Leben mehr gelebt als die allermeisten. Ne? Das hat er auch selbst erkannt. Und das war für ihn auch dann irgendwie jetzt im letzten Jahr im Hospiz, wo er auch nochmal stark in sich gegangen ist und über sein Leben reflektiert hat, auch was Trostspendendes, auch für uns. Ja? Aber auch für ihn selbst, dass er gesagt hat, ich habe richtig viel erlebt, richtig viel gemacht, habe mein Leben so gelebt, wie ich es leben wollte.
Ja.
Habe die Freiheit genossen, die ich immer wollte. Vielleicht noch eine kurze Anekdote. Direkt nach dem Abi, auch das hat man gestern bei der Beerdigung kurz erzählt, direkt nach dem Abi hat er in eine Höhle gegangen, weil er mal einfach am eigenen Leib erfahren wollte, wie das eigentlich so ist, fernab der Zivilisation, sich mal selbst zu versorgen, hat auch gar nichts mitgenommen gehabt. Und das war immer dieses, hat immer wieder, das zieht sich auch noch durchs Leben, dieser Freiheitsdrang, und den hat er ausgelebt, und insofern war das jetzt auch im letzten Jahr für ihn okay. Ja. Am Anfang im Hospiz hat er auch innerlich rebelliert, weil er meinte, ich will jetzt hier nicht eingesperrt sein, das aber auch dann auch akzeptiert. Und
warum musste er im Hospiz sein? Also hätte man nicht zu Hause lassen bleiben?
Also es war tatsächlich so, als die Diagnose gestellt wurde, er war erst noch einen Monat in Reha und ist dann nach Hause wieder gekommen. Es war aber schwierig, weil der Tumor hat sich bei ihm so ausgedrückt, dass seine rechte Körperhälfte partiell gelähmt war und auch die Gesichtshälfte. Und das Laufen dann auch zunehmend schwer gefallen ist. Und ich hab dann auch versucht, solange es eben ging, eben seinen Wunsch da zu erfüllen, dass er daheim bleiben kann. Pflegedienst organisiert, die ambulante Palliativversorgung hat ihn vor Ort betreut. Und es gab Logopäden und sonst was, die immer wieder nach ihm geschaut haben, aber ist halt regelmäßig gestürzt. Und eigentlich war das kein Zustand, der so weiterging. Auch die Palliativversorgung meinte, das kann so nicht gehen, der muss stationär kommen. Aber er hatte eben diesen starken Freiheitsdrang und wollte das einfach nicht. Vielleicht fast schon zu seinem Glück hat er dann nochmal eine Hirnblutung gekriegt und musste stationär ins Krankenhaus. In der Woche, die er dann da war, hat er sich für sich dann die Entscheidung getroffen, dass er zum einen die Behandlung abbrechen will, also Chemo und Bestrahlung. Und andererseits,
bitte? Weil das keinen Sinn mehr gehabt hätte.
Also ja. es hat das Leben ein Stück weit, hätte das Leben ein Stück weit potenziell verlängert, aber es hat ja auch bei ihm einfach starke Nebenwirkungen, und hat gesagt, wenn ich jetzt noch irgendwie ein halbes Jahr habe, dann will ich das halt selbstbestimmt ohne Nebenwirkungen durch die Medikamente auch dann nutzen und die Zeit halt so weit
es kann. Auch da wieder ganz unabhängig.
Auch das, genau. Ja.
Sehr bewundernswert. Also wer das da kann, der hat wirklich Mut.
Ja.
Ja, es war eben Glioblastom die sind einfach, da konnte man nichts operieren und auch nicht wegstrahlen, höchstens vielleicht im Wachstum eindämmen, aber dass es zu Ende geht, war klar. Und da war Heilung ausgeschlossen. Und uns wurde ja auch dann immer schlechter einfach. Und deswegen war dann Hospiz eigentlich das Einzige, was man noch machen konnte.
Und das war auch das Beste, was ihm jetzt passieren konnte. Also im Pflegeheim wäre er, glaube ich, eingegangen. Ne? Da ist Betreuungsschlüssel gefühlt, ich weiß nicht, wie es wirklich ist, aber gefühlt 1:20. Und eben auch Personal, das sich vielleicht mit solchen Fällen jetzt dann gar nicht so auskennt. Ne? Im Hospiz gibt es geschultes Personal. Es gab dort zwei Ordensschwestern, das war das Hospiz St. Martin in Stuttgart-Degerloch. Es gab Ehrenamtliche, die sich um ihn gekümmert haben, mit ihm noch rausgegangen sind. Und eben dann auch ich, der nah dran war. Das war eine sehr schöne Phase, die haben sich wunderbar um ihn gekümmert, und also das ist kein Vergleich zu einer sonstigen Pflegeeinrichtung. Ne?
Also das ist dann noch so gut gelaufen von den äußeren Bedingungen her, wie möglich. Ne?
Und er hat dann auch, als er hinkam, ging es ihm erstmal sehr schlecht. Auch das Hospizpersonal meinte, er lebt vielleicht noch 2-3 Wochen und dann war es das. Aber er hat sich dann echt nochmal gefangen und hat noch über ein Jahr dann durchgehalten und davon ein knappes halbes Jahr wirklich in einem Zustand, der so gut war, dass wir dann mit den kleinen Geschwistern zusammen und ihm noch in die Wilhelma gegangen sind in Stuttgart oder auf dem Fernsehturm oder immer wieder zum Thailänder zum Essen oder immer wenn wir da waren, es war schönes Wetter, bin ich mit meiner kleinen Tochter, Frau und ihm dann zum Eisessen rausgefahren. Ja, Schokoeis, das durfte nichts anderes sein als Schokoeis. Nee. Und das war noch eine ganz intensive Phase jetzt für mich. Mein Bruder Florian war ja leider in den USA und konnte das nicht so intensiv dann erleben, aber ich hatte so eine intensive Phase seit meiner Kindheit mit ihm nicht mehr. Und das war echt nochmal für mich eine sehr schöne Zeit, um auch Abschied zu nehmen. Ja.
Und ja, und wie Valentin ja gerade gesagt hat, also schon letztes Jahr vor Weihnachten dachte man, es schafft er jetzt vielleicht gar nicht mehr. Und ich hatte auch meinen Flug schon gebucht für Weihnachten und habe gehofft, ja bitte, mach noch so lang durch. Und dann hat er ja jetzt fast noch bis zum nächsten Weihnachten überlebt. Und leider war es jetzt halt für mich wieder so genau die gleiche Situation. Ja, hoffentlich schafft er es noch bis Weihnachten, dass wir uns nochmal sehen, aber diesmal hat es dann leider nicht gereicht und er ist am 10.12. ist er gestorben, 2 Wochen vor Weihnachten und 2 Wochen vor meiner Ankunft. Aber ja, er hat noch uns ein Jahr geschenkt und ich war, seit seiner Diagnose konnte ich ihn 3-mal noch besuchen. Eben letztes Jahr im Herbst, dann an Weihnachten und dann letzten Sommer, jetzt muss man vorletztes Jahr sagen schon, also 2018 im Herbst und 2018 Weihnachten und dann letztes Jahr im Sommer und jetzt halt dann nicht mehr ganz Weihnachten. Aber dafür war ich jetzt bei der Beerdigung dabei.
Und den Sonntag, 2 Tage vor seinem Tod, hat er nochmal alle seine Kinder gesehen, 3 physisch und 1 virtuell. Da haben wir auch nochmal ge-WhatsApp bzw. Skyped. Also da konnten wir dann zumindest alle nochmal Abschied nehmen und waren zeitnah vor seinem Tod nochmal bei ihm.
Ja.
Das ist ja unglaublich, dass jemand, der eine Prognose von, habe ich es richtig verstanden, 2 oder 3 Wochen hat, dass der noch ein Jahr lebt?
Also es war jetzt keine medizinische, ärztliche Prognose, sondern auf Basis des Erfahrungsschatzes des Hospizpersonals, die ihn eben in den Zustand gesehen hatten, wie er ankam. Und das war so, dass eben da kurz davor der letzte Zyklus Chemo gelaufen ist. Und er dann auch für die Woche, die er, oder anderthalb Wochen, die er im Krankenhaus davor war, alle seine Medikamente abgesetzt hatte. Und das hat eben in seinem Körper zu einer totalen Gegenreaktion geführt. Aber ich glaube auch, dass dieser Ort eben, das Hospiz mit seiner Offenheit und dem freundlichen und netten Personal da einfach ihn nochmal neu zum Leben erweckt hat.
Ja, und vermutlich sein starker Wille.
Dass auch das, ich, auch das.
So wie ich ihn jetzt durch euch so ein bisschen kennenlerne.
Sein eigentlicher Wunsch war, als die Diagnose kam, das war das, was er dann im Sommer nach der Diagnose immer wieder geäußert hat, nach Afrika zu fliegen und dort dann eben jetzt die letzte Zeit, die ihm noch bleibt, zu verbringen. Aber das war einfach nicht mehr möglich. Ja. Das wäre jetzt auch in dem Zustand einfach nicht gegangen, leider.
Ja. Und das hat er auch so gesehen dann?
Also das hat er auch so gesehen. Also er hat lange mit sich gekämpft, auch dann am Anfang im Hospiz, weil er eben diesen starken Freiheitsdrang, ich habe es vorhin erwähnt, hatte, dass er eben selbstbestimmt in seinem eigenen Umfeld und er wollte noch selber kochen, er wollte noch selber aufstehen, er wurde dann im Hospital mit dem Kran aus dem Bett geholt, das ging einfach alles nicht mehr. Und das war für ihn am Anfang ganz arg schlimm, auch als dann seine Stimme hat dann nach und nach versagt, er konnte dann kaum mehr sprechen und sich ausdrücken und dann eben noch weniger das ausdrücken, also wenn ich schon nicht mehr selbst machen kann, ja, das war sein Wunsch, dann will ich wenigstens sagen können, was passieren soll, und selbst das konnte er nicht mehr. Und das war für ihn schon immer wieder schwer zu akzeptieren und hat dann auch zu Wut geführt, aber ich hatte das Gefühl, je länger er dort im Hospiz war, desto innerlich ruhiger wurde und desto mehr konnte er es auch für sich akzeptieren. Da haben sich auch die Gespräche, insbesondere mit den Ordensschwestern und auch den Ehrenamtlichen zum Thema Tod, zum Thema, was kommt eigentlich danach, ihm auch nochmal geholfen. Ja.
Hat er da einen Glauben oder irgendwie eine Vorstellung gehabt, dass noch irgendwas kommt? Habt ihr da mit ihm darüber geredet?
Also grundsätzlich sein ganzes Leben über war er, glaube ich, schon ein gläubiger Mensch, wobei ich das jetzt nicht unbedingt in einem formalen christlichen Glauben definieren würde, im Sinne von, ich muss zur Kirche gehen, um dann mal in den Himmel zu kommen, sondern dass es da irgendeine höhere Kraft gibt und ist eigentlich die Natur und sein Wunsch war auch immer, wenn ich sterbe, ich komme von der Natur, ich will wieder zur Natur und dann passiert auch was im Kreislauf mit mir. Also da war schon ein Glaube da. Er war auch dann zeitweise er ist in seiner späteren Lebensphase in der Gemeinde aktiv, ist dann aber auch wieder von abgekommen. Genau, aber also er hat auf jeden Fall geglaubt, dass das Leben nicht endet mit dem Tod, sondern dass das in irgendeiner Form weitergeht.
Ja.
Ist das für euch auch jetzt eine Hilfe, dass er das so geglaubt hat?
Also für mich ist es primär eine Hilfe, dass wir es genau so bestattet haben, wie es, glaube ich, für ihn ideal wäre. Also ich habe gesagt, von der Natur zu der Natur, Werkstoff Holz war immer sein Arbeitsmittel. Und wir haben jetzt mit ihm besprochen gehabt, noch vorab, als er auch noch ansprechbar war, dass wir mit ihm eine Baumbestattung machen. Und es gibt seit Anfang 2019 hier am Bergfriedhof Tübingen, der eben nah da ist, wo er 25 Jahre gewirkt und gelebt hat, wo auch sein Lieblingsbaum steht. Und dort gibt es eben seit Anfang 2019 die Möglichkeit, auch so Baumbestattung durchzuführen. Und das hat man jetzt eben am Donnerstag, dass er dort bei einem Baum und zu Fuße eines Baums beerdigt, vor einem sehr jungen Baum, gleichzeitig nebendran aber auch ein sehr alter Baum, sodass seine Asche dann im Grunde diesem Baum beim Wachsen nährt, und das wäre genau dieser Kreislaufgedanke, der ihm so gut gefallen hat. Und ich glaube, ist sehr in seinem Sinne. Ja.
Ja, und auch wirklich halt der perfekte Ort, weil, wie gesagt, sein Gartenhäuschen da gleich daneben ist und wir oft auf dem Friedhof waren auch, wir drei, und da schöne Sachen erlebt haben. Wir sind da immer rumgestrollt, in und um den Friedhof rum.
Galgenberg.
Ja, Galgenberg.
Das ist für euch auch wirklich ein Ort, wo ihr auch gerne zurückkommt, um euch zu erinnern.
Ja, absolut.
Sehr, ja.
Wisst ihr denn, wie er eigentlich zur Wüstenwelle kam mit dem Radio? Zufällig.
Also ich glaube, das kam aus, explizit nein, aber er war eben in Afrika, und ich glaube, das hat dann, kannte ja die Connection hier im Sudhaus und die Leute. Und ich glaube, über die Afrika-Reise kam dann eben die Idee, da auch mal Radio zuzumachen, aber wie das jetzt im Detail abgelaufen ist.
Ne? Ja, ich weiß nicht, ob jemand auf ihn zugekommen ist oder er hier zum Radio gekommen ist und gesagt hat, hey, ich würde hier gerne eine afrikanische Stunde machen. Weiß ich nicht, aber ich fand es toll, weil es gab es eben nicht. Und ich denke, da gab es schon ein Publikum dafür, weil das hört man nicht überall im Radio, eben afrikanische Musik.
Gar nicht, stimmt. Ich hoffe mal, dass es noch jemand hier so ein bisschen weiterführt.
Ja.
Ich werde auf jeden Fall auch mal was Westafrikanisches in meinen Sendungen spielen.
Gut. Sehr schön, ja.
Ich finde das ganz großartig übrigens, dass ihr hier seid. Also 3 Wochen, nachdem ein so nah und lieber Verwandter gestorben ist, dass man sich so ins Radio setzen kann und darüber so erzählen, das ist alles andere als selbstverständlich.
Ja, voll gerne. Ja, vielen Dank für das Angebot. Ja, ich finde es toll, dass wir hier über ihn reden können. Ich glaube,
es hat ihn auch sehr gefreut, oder?
Ja, garantiert. Und ich denke mal, hier gibt es viele Leute, die ihn einfach kennen in Tübingen, in der Umgebung. Und
was denkst du, wie deine Freunde beschreiben würden? Oder eben die Leute, die ihn kennen, würden die ihn genauso sehen oder beschreiben wie ihr? Oder?
Ja, im Groben schon. Also ich meine, jeder wusste, dass der Manfred ein Künstler ist, ein Überlebenskünstler und ein bisschen anders.
Ja, ich glaube, anders und freiheitsliebend, das sind Begriffe, die jeder unterschreiben würde.
Ja, nee, und ich glaube, das fand jeder toll, wie er lebt und seine Kunst. Und dass er immer nach Afrika reist und immer für Sachen zu haben war.
Schade, dass ich ihn nicht kannte. Ich glaube, das wäre auch so ein richtiges Vorbild für mich gewesen.
Ja, gut, man muss auch sagen, nicht jeder konnte mit ihm. Und darum hat er auch nicht bei meiner Mutter dann aufgehört. Also hatte viele, viele Beziehungen, und es ging höchstens mal 4 Jahre vielleicht.
Ich glaube, das war das Maximum. Also ich glaube, 4 Kinder von 3 Frauen sagt alles.
Ja, auch nur ja.
Aber nein, also in der Tat. Also
ja, heutzutage.
Das war schon ein Punkt. Also
nicht jeder kann halt so leben wie er.
Ja.
Mit dem kleinen Gartenhäuschen, dem Wohnwagen und solche Sachen.
Sehr einfach, sehr natürlich.
Ja, also wie gesagt, ich könnte es auch nicht. Am Wochenende, okay, gerne. Das ist dann wie ein Urlaub, aber so ganz, nee. Das war schwierig, dann eben so einen wirklichen Lebenspartner zu finden. Andererseits hat er ja am Ende dann in Wankheim gewohnt mit Jeanette.
Ja.
und hatte dann wieder eine Wohnung. Das war die erste Wohnung seit vielleicht 20 Jahren oder so, eine normale Wohnung mit Miete und so.
Und das war dann durchaus ja auch schon sechs Jahre auf jeden Fall, die sie da zusammen gewohnt haben. Also erst bei Bebenhausen da hinten raus und dann in Wankheim.
Ja. Ich erinnere mich irgendwie gar nicht an die Zeit, da war ich vielleicht schon in Amerika oder zumindest weg. Ich bin ja eigentlich schon lange nicht mehr in Tübingen, weil ich habe dann studiert in Leipzig und war dann eigentlich nur noch zu Besuch hier und so. Also bin ich schon seit 2004 weg von hier.
Aber diese innere Verbindung scheint hier irgendwie, oder?
Ja, die war immer da. Und gerade wir drei, also waren ständig in Kontakt über WhatsApp.
Der Muff-Club.
Der Muff-Club haben wir ihn genannt, ja.
Warum?
Also ja, so Muff ist sein Spitzname, den habe ich erfunden, als ich 7 oder 8 Jahre alt war. Und seitdem war er für mich immer der Muff.
Für mich der Paps.
Ja, aber trotzdem waren wir im Muff-Club. Und so heißt unsere WhatsApp-Gruppe mit ihm. Und die wollen wir auch weiterführen, auch wenn er jetzt nicht mehr dazu beitragen kann.
Ja, das ist ja schön.
Aber ich will mir einfach gern vorstellen, dass er das doch liest.
Ja, wer weiß, es geht ja alles über die Satelliten.
Ja,
in Äther. Ja, wer weiß. Wer weiß, ob er unsere Radiosendung hört,
ja,
ob in den Äther ausgestrahlt wird. Man weiß ja nicht, wo man hinterher ist und was man noch mitbekommt, aber in jedem Fall bin ich mir sicher, dass es ihn total gefreut hätte. Und selbst ich habe mich gefreut, ihn noch nachträglich kennenzulernen. Wie schön ist das denn?
Ja. Gibt viel Hinterlassenes von ihm, die ganzen Figuren und.
Ja, genau. Was habt ihr damit denn vor oder gemacht? Oder?
Das ist super schön. Also, er hat immer wieder in der Schweiz ausgestellt, vor allem in Bad Ragaz. Und dort gibt es irgendwelche, die Bad Ragaz dort eine große Ausstellung immer wieder organisieren. Und die wollen jetzt alle seine Figuren abholen, um dort als Hommage an sein Leben und sein künstlerisches Schaffen dann noch eine große letzte Ausstellung zu organisieren. Das heißt, alle Figuren, die es noch gibt, das sind 19 an der Zahl, werden dann eben darunter gekarrt und dort eben dann noch einmal ausgestellt.
Boah, das ist ja total schön.
Superschön, ja.
Ja, dann nehmt doch bitte ein Radio hier mit für die Ausstellung. Nein, wirklich für die Ausstellung. Ein Holzradio von ihm.
Hm? Ja.
Könntet ihr doch überlegen.
Ja,
also ihr wisst ja,
gehört
wo
ja
steht.
Euch.
Ja, ihr könnt es doch, also ich meine, wir haben hier drei. Ich meine, ich kann jetzt nicht einfach unser Holzradio hier schenken hiermit. Aber eigentlich gehört es ja ihm und euch auch, ja. Und wenn das in der Ausstellung Eingang findet, ich glaube, da würden sich alle von uns drüber freuen. Hm. Ja, das würde doch sein Werk komplettieren. Und also nehmt eins mit wegen mir.
Gut.
Ja.
Ja, wir hoffen, dass das noch viel verkauft wird und. Er hat immer gesagt, dass er vielleicht, wenn er dann mal stirbt, ist er schon, also vor vielen Jahren gesagt, dass er dann richtig berühmt wird, wenn er tot ist und dann seine Kunst wirklich richtig viel wert ist.
Das war sein Traum. Also eigentlich war er gar nicht der monetäre und Besitztyp, aber meine Kinder, die sollen dann mal von meiner Kunst reich werden. Ja, dann können sich alle Villen mit Pools kaufen.
Hat er gesagt?
Das war so sein Wunsch, ja.
Ja, kann man denn seine Figuren kaufen?
Die kann man kaufen, ja.
Ach tatsächlich, ich kann jetzt eine Figur kaufen.
Ja, du kannst eine Figur kaufen.
Also alle Hörer, die das hören, können eine Figur kaufen von Manfred
richtig,
Martin.
Absolut, genau.
Ja, tatsächlich, das erwähnt ihr erst jetzt.
Also 19 Stück gibt es noch, plus 3 in der Schweiz, also 22 sind noch zu haben.
Es gibt 22 Figuren und bestimmt sehr viel mehr Hörer als 22. Leute, jetzt müsst ihr euch aber an die Telefone hängen. Wo kann man euch denn erreichen, wenn man so eine Figur haben möchte?
Gerne E-Mail an mich oder dann an die Wüste Welle und dann könnt ihr das weiterleiten.
Ja, dann machen wir das doch mal hier direkt. So. Also wenn ihr eine Figur haben wollt von dem wunderbaren, einzigartigen Künstler Manfred Martin, dann meldet euch entweder bei büro mit ue at wüste-welle.de, also büro at wüste-welle.de, oder direkt bei seinem Sohn Valentin.
Genau, das wäre valentin.fercho@gmx.de.
Das muss jetzt nochmal, also Valentin.
Fercho, F-E-R-C-H-O, @gmx.de.
Fercho,
genau,
wie man spricht.
Genau.
Valentin.fercho.
Ohne W hinten.
Ja, ich stelle das erstaunt fest. Also valentin.fercho@gmx.de.
Genau.
Oder wenn ihr das jetzt nicht verstanden habt, dann büro@wüste-welle.de. Gibt es da noch eine Homepage von Manfred Martin?
Die gab es, sie ist aber seit 2, 3 Wochen, also passenderweise irgendwie oder unpassenderweise zu seinem Tod offline. Ich weiß nicht warum, weil die letzte Zahlung an die Betreiberfirma ging eigentlich raus.
Ist schon länger offline. Ich habe
das schon länger offline.
Vor ein paar Monaten mal gefragt.
Aber irgendjemand hat neulich noch seinen Lebenslauf über die Website gezogen.
Nicht aus Facebook, weil er hat auch eine Facebook-Seite.
Möglich.
Und die läuft noch.
Und dann kann man auch hinschreiben über Facebook an Manfred Martin, wenn man eine Figur haben möchte?
Nein, weil da keiner von uns das Passwort entsprechend ist, der Zugang für uns nicht möglich. So,
aber da kann man die Fotos angucken von den Figuren. Und ich denke mal, ich werde da auch ein paar neue Bilder draufstellen. Und es ist einfach Manfred Martin.
Auf Facebook.
Auf Facebook.
Und vielleicht kann man ja doch noch seine Homepage noch irgendwie reaktivieren und da auch nochmal alle Bilder hochladen und auch jetzt die Ausstellung oder so vielleicht, ne?
Ja.
Könnte man vielleicht überlegen. Und dann könnte man da ja auch nochmal die Kontaktdaten für so eine Figur.
Ja. Und die ist manfredmartin.com, die Website.
Zusammengeschrieben. www.manfredmartin.com.
Ja. Oder Bildhauer mit der Kettensäge.de. Beide Domains
gesichert. Ja, wirklich? Ja, Bildhauer mit der Kettensäge. Ja, großartig.
Das ist einfacher, stimmt.
Das wusste ich gar nicht, ne? Siehst du jetzt allein schon über das Holzrad, wie habe ich so, also ganz großartig, dass ihr da wart. Ganz spontane Aktion und einfach, ja, vielen, vielen Dank, vor allem, dass ihr so,
danke dir.
Ja, so davon erzählt habt. Also, ich hatte richtig Gänsehaut.
Schön. Nee, freut mich wirklich, dass wir seine Geschichte erzählen durften hier.
Vielen Dank an euch beide. Und ja, wollen wir nochmal das Lied spielen, was bei seiner Beerdigung lief, einfach die letzten 5 Minuten und dann haben wir auch die Stunde.
Sehr gerne.
Und dann wünsche ich euch einfach alles Gute für die nächsten Wochen vor allem.
Danke.
Und auch sonst.
Dankeschön.
Dann hören wir nochmal von Abdullah Ibrahim, Nam Hanje. Das war das Kulturforum mit Gabriele Busse, dem Hund Krümelchen und Valentin Ferchow und Florian Martin. Tschüss.